Liebe Fugis, es ist Samstag, der 24. Mai 2025. Markus S. Kleiner und ich, Marc Süß, haben euch wieder aktuelle Themen aus dem Feuilleton mitgebracht. Wie immer auf der Suche nach Gold. Und keine Sorge, wir bauen keinen Golden Dome und verkaufen auch nicht Churchills goldene Toilette auf dem Schwarzmarkt. Wir widmen uns vier aktuellen Themen, um sie aufzuknacken, zu diskutieren und zu gucken, gibt es Gold in den Fugen? Markus, was hast du dabei?
Ich bin heute komplett in den USA. Einerseits berichte ich euch über rechte Podcaster in den USA und zum anderen beschäftige ich mich mit der KI Grok von Elon Musk und Fake News am laufenden Band. Marc, was läuft bei dir?
Ich widme mich der Frage, beflügeln Superhelden den Faschismus? Und wir müssen natürlich über den Papst als neuen Star sprechen im Souvenirshop.
Fugengold. Das Podcast Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Liebe Fugis, ich darf heute beginnen. Ich habe euch einen Feuilleton-Beitrag aus einem anderen Podcast mitgebracht. Den könnt ihr hören. Das ist ein Deutschlandfunk-Kulturbeitrag, der als Podcast nachzuhören ist, vom 19. Mai von Markus Dichmann. Es geht dabei um Batman und Co. und die Frage, beflügeln Superhelden-Stories eigentlich den Faschismus?
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Lasst mich mit einem Zitat beginnen, nämlich die Folgenbeschreibung, den Text, der dazu veröffentlicht wurde. Superhelden leisten dem Faschismus Vorstub, so die These des Comic-Autors Alan Moore. Unser Drang, einfache Lösungen für komplexe Probleme durchzusetzen, sei dafür symptomatisch. Unser Superhelden-Experte ist davon nicht überzeugt und hält dagegen. Zitat Ende. Wie ging es mir? Es ist ein spannender Talk, wie so oft bei Deutschlandfunk Kultur. Und zwar nicht nur für Comic- oder Superhelden-Fans. Das muss man gleich dazu sagen. Diese These, die hier verhandelt wird, ist von Alan Moore. Für alle Nicht-Comic- oder Graphic-Novel-Fans, das ist natürlich ein sehr wichtiger, zentraler Autor zahlreicher Comics. Hat unter anderem eine sehr bekannte Batman-Serie geschrieben und auch diesen auch verfilmte Reihe Watchmen. Und jetzt hat Markus Dichmann also im Talk einen Experten. Es geht darum, dieses Intro beginnt schon so, dass man dem Publikum eine Verkindlichung unterstellt mit diesem Konsum von Comics, ein Wunsch nach einfacheren Zeitungen, entsprechend auch einfacheren Lösungen. Also Vorboten des Faschismus, Fragezeichen. Das ist erstmal eine steile These. Deswegen gibt es diesen Talk mit dem Autoren und Comic-Experten. Laut Dichmann kämpfen jetzt Helden gegen Totalitarismus, also eigentlich die Gegenspieler zum Faschismus. Diese These, ob Superhelden dem Faschismus entgegenstehen oder ihn eigentlich ja, vorweggehen und sogar unterstützen im Sinne, die gibt es schon seit den 1940er Jahren, gab es unter anderem mit dem Comic-Helden-Epos Wonder Woman zum ersten Mal so gesehen. Dann sagt der Experte im Interview, die in Anführungsstrichen moralischen Grauzonen würden ausgelotet in Graphic Novels und Comics. Kann ich direkt schon mal sagen, ich war früher auch Comic-Nerd seit frühester Jugend. Das ist nicht immer so. Da ist meine Comic-Erfahrung deutlich anders. Comics, wie in jedem anderen Medium, sind auch hier alle Genres vertreten. Von Kitsch bis Splatter ist wirklich alles dabei. Wichtiger Hinweis für mich an der Stelle, was in Deutschland von Kultur-Interview gar nicht vorkam, Comics haben keinen FSK. Das heißt, ich konnte, weil ich irgendwie mein Taschengeld dafür rausbraten wollte, mit 12, 13 oder so schon ultra brutale Comics kaufen und lesen. Von Spawn über Lovo bis hin zu Evil Ernie, so eine Art verstrahltem Zombie-Rächer. Also wirklich Splatter-Comics ohne Ende. Im Talk sprechen sie dann darüber, es sei in Comics-Tradition alle Milieus abzubilden. Das ist aus meiner Sicht schon mal nicht richtig, denn hier werden oft und meistens sogar nur Stereotype abgebildet. Andere kulturelle, ethnische Hintergründe werden zwar mal eingebracht, unterliegen aber alle einer strengen Ökonomie. Es gab zum Beispiel, weiß nicht, ob du das weißt, Markus, es gab mal einen Native Captain America neben dem Captain America sozusagen.
Kannte ich nicht, ja. Keine Ahnung.
Genau, wurde aber nach ein, zwei Folgen sozusagen direkt wieder eingestellt. Also der haben keine Mission als Verlag oder so für Inklusion oder Gleichberechtigung, sondern die gucken, was geht, wo gibt es einen Absatzmarkt, wenn es nicht klappt, okay. Es gab in den 90ern so großmäulige Anti-Helden in der Comic-Bewegung. Und die Frage ist aber, was ist heute eigentlich genau anders? Wo sind denn heute diverse Helden, die nicht mit idealisierten Körpern oder übertriebenen Fähigkeiten dargestellt werden. Die Frage bleibt offen leider und dann diskutieren die beiden noch und dann ist der Beitrag vorbei. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend, auch in relativ kurzer Zeit verhandelt. Meine Meinung ist aber ehrlicherweise, dass der Redakteur hier erstaunlich, ja, meinungs-, vielleicht sogar haltungslos war. Er hat ein paar Fragen gestellt, hat aber nicht dagegen gehalten, ist nicht in die Diskussion eingestiegen und es war mir deutlich zu einseitig geführt. Und deswegen meine kritische Haltung zu dieser ganzen Superheldenkultur. Ich finde, dieser Vorwurf, Superhelden würden Faschismus möglicherweise einen Vorschub leisten, trifft zumindest einen wunden Punkt. Und das verdient eine ernsthafte Betrachtung, weil es geht hier meiner Meinung nach nicht nur um Comics. Es geht immer um Superheldengeschichten, eigentlich sogar um Heldengeschichten in Comics, Filmen, Serien, Büchern, allen Medien. Weil die meisten Helden- oder Superhelden-Stories erzählen immer wieder die gleiche Geschichte. Ein Einzelner weiß es besser als alle anderen. Der weiß, was richtig ist, der setzt sich über Gesetz, über Moral, über Institutionen hinweg und rettet die Welt, meistens mit Gewalt. Das ist dann nicht nur undemokratisch, sondern inhaltlich eigentlich auch gefährlich. Es ist eine Fantasie von dem starken Mann oder dem starken Helden, Heldin manchmal auch, allerdings selten. Irgendein Erlöser in Spandex. Und das ist natürlich ein Narrativ, was zumindest ja autoritäres Denken verharmlosen kann, teilweise auch glorifizieren kann. Und auch wenn Comics heute ein bisschen diverser sind, bleiben die natürlich total an der Oberfläche. Ich habe es gerade erwähnt, der Native Captain America wurde sofort abgesägt. Es geht da nicht um ambivalente Helden oder ähnliches, es geht einfach um ökonomisches Kalkül, so wie auch in den Verfilmungen, das ist ganz klar. Und das muss ich mir noch als Kommentar erlauben dürfen, das ist natürlich mit so einsamen Helden, die gegen alles und das ganze System kämpfen, ist natürlich auch im Kino so. Wir sehen immer wieder James Bond, der Patriot, der für sein Vaterland mordet. Wir sehen überhaupt patriotische Epen, auch mit der Patriot und sowas. Und da gibt es immer eine klare narrative, ja, Vorstellung, dass Gewalt gegen die Bösen in Anführungsstrichen total legitim sein, wenn sie von in Anführungsstrichen dem Richtigen ausgeübt wird. Und wer das entscheidet, ist immer der Held selbst. So bleibt für mich irgendwie der Superheld eine Figur, die immer mit autoritären Fantasien mehr zu tun hat als mit einer demokratischen Auseinandersetzung. Und deswegen finde ich die Diskussion extrem wichtig und auch legitim.
Ich finde das sehr spannend, was du da rausstellst, denn Superhelden sind eben meistens Männer. Es sind Übermänner, die Panzerkörper haben, also so Ideale von Hardbody-Männlichkeit. Es sind Kampfmaschinen. Sie setzen sich für das, was sie für richtig halten, durch. Sie sind solidarisch. Sie führen eine ganze Welt zum Besseren oder schützen eine ganze Welt. Und wenn man an die ganzen, so Typen wie Trump, wie Putin denkt und so, das sind genau diese Fantasien von Trump als Captain America, Putin als der Oberkämpfer, der Oberdespot, so, ja, das sind alles Männer, die qua ihrer Gewalt und ihrer Macht die Geschicke der Welt richten. Und das ist natürlich ein Autoritarismus, den wir da haben. Es ist aber auch ein Männlichkeitskult und ein Männlichkeitsideal. Es ist sozusagen eine Person alleine, kann die Geschicke der Welt entscheiden. Und es macht natürlich alles kaputt, was wesentlich ist. Sowas wie Solidarität, sowas wie Gemeinschaft, sowas wie sozusagen die Probleme der Welt muss man gemeinsam angehen. Das kann man nicht als Einziger machen und so weiter. Superheldengeschichten spiegeln sehr stark unseren Zeitgeist und nicht nur unseren, sondern sozusagen die Fantasien der Macht von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer wieder neu. Ob das nun in einer Figur ist wie James Bond, der ja kein Superheld ist, aber natürlich auch unbesiegbar ist, oder eben in diesen Superhelden-Universen, die natürlich auch alle, wenn wir uns an Disney denken, Turbokapitalisten sind, neoliberale Akteure sind. Und na klar darf man nicht hinwegtäuschen, dass Superhelden auch oft als einsam dargestellt werden, als isoliert dargestellt werden, als Nerds dargestellt werden, die dann halt eine Superpower bekommen. Aber auch das ist heutzutage, schau dir Elon Musk an, das ist ja auch dieser Nerd, das ist ja auch dieser klassische Nerd-Typ, der dann aber die Obermacht bekommen hat als reichster Mann der Welt, immer an den Töpfen der Macht ist. Also insofern finde ich diese Debatte, die du ausgesucht hast, absolut relevant und sie ist eigentlich ein Spiegel des Zeitgeistes.
Naja, jetzt waren wir bei den Comics, Markus, viel bei US-amerikanischen Typen. Ich würde sagen, bei denen bleiben wir auch und gucken uns mal dein nächstes Thema an.
Genau, wir schauen uns Daryl Cooper und andere rechte Podcaster aus den USA an.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ja, liebe Fugis, am 19. Mai erschien in der FAZ ein Artikel von Nina Rehfeld mit dem Titel »Sie finden Hitler irgendwie cool, rechte Podcaster in den USA«. In den USA, das ist der Aufmacher, schreibt sie, haben Podcaster Auftrieb, in deren Männlichkeitsbild und Make America Great Again Denken die Umdeutung der Geschichte perfekt passt. Da erscheint selbst die Terrorherrschaft des NS-Regimes plötzlich als ideal. Dieser Artikel ist wahnsinnig interessant und spannend, weil ich diese rechte Podcaster-Szene persönlich gar nicht verfolgt habe in den USA. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, Marc. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, Fugis. Und in den Podcast geht es sehr oft um Geschichtsrevisionismus, also die Umdeutung der Geschichte, einer objektiven Geschichte. Es geht darum zu sagen, nee, all das, was in Geschichtsbüchern steht, was von der Wissenschaft kommuniziert wird, was als gesichertes Wissen gilt, das ist zu hinterfragen, das ist zu problematisieren. Und einer der größten Stars dieser Szene ist Daryl Cooper. Das ist ein Mann, der überhaupt keine akademischen Referenzen hat, keine wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht hat, der kein Journalist ist, sondern seine Qualifikation ist es, wie er selbst sagt, dass er seit 30 Jahren Geschichtsbücher liest. Und er betreibt einen Podcast, der total erfolgreich ist, Martyr Mate. Ja, und in dem geht es darum, dass es seine Pflicht, sagt er, die Perspektive der Täter zu verstehen. Und hier merken wir schon eine ganz klassische Umkehr, die auch für den rechten Zeitgeist nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern natürlich auch in den USA symptomatisch ist, die Täter-Opfer-Umkehr zu leisten. Und so sagt er, dass Winston Churchill der zentrale Bösewicht des Zweiten Weltkrieges war. Also eine völlige Umdeutung, weil, naja, er hätte den Krieg nicht verursacht, aber naja, wie der Krieg sich entwickelt hätte, das wäre alles Schuld von Winston Churchill. Die Nazis hätten nur peripher etwas damit zu tun. Er ist in einem Podcast von Joe Rogan zu einem der wichtigsten Podcaster der USA erklärt worden. Dazu muss man wissen, Joe Rogan verdient bei Spotify $250 Millionen und hat 14 Millionen FollowerInnen. Also hat eine riesen Medienmacht so, und er verdient sein Geld, wie eben Daryl Cooper auch, mit Geschichtsrevisionismus. Und dafür gibt es eine riesen Fanschar in den USA. Und das ist natürlich extrem nah zur Administration Donald Trump und zu Donald Trump selbst, der ja permanent versucht, die Geschichte umzudeuten, wissenschaftliche Erkenntnisse als Fake News darzustellen, all das, was sozusagen eine Form von vielleicht wahrheitsorientierter Weltperspektive ist, sich auf Fakten bezieht, ist alles Fake News, ist alles komplett anders. Und das ist politisch en vogue mit Trump und gehört zur neuen Rechten oder neuen alten Rechten in Amerika. Es ist in diesem Podcast auch sehr stark, also hier ist Politik und die, naja, Unterhaltungsszene oder sagen wir mal die alternative Medienszene geht hier Hand in Hand. Und es sind dann solche Behauptungen, die Daryl Cooper aufstellt, dass er sagt, dass die Nazis, die Inhaftierten in KZs haben ermordet, weil sie sonst verhungert wären. So eine perfide, zynische, widerliche, ich meine, komplett an den Haaren herbeigezogene Geschichte erzählt Cooper und bekommt dafür Applaus. Also der geplante industrielle Massenmord an 6 Millionen Jüdinnen und allen anderen, die von den Nazis ermordet worden sind, war im Endeffekt für Cooper eine mehr oder weniger humanitäre Tat. Ich möchte euch von anderen Aussagen von ihm verschonen. Lest den Artikel gerne nach, wir verlinken ihn in den Shownotes. Aber das ist natürlich ein Maß einer Geschichtsumdrehung, die aber Gehör findet, die Anschluss findet, die Zustimmung findet und die unglaublich viel Aufmerksamkeit findet. Und das, was hier wichtig ist bei diesem Umkehren der Geschichte, Umkehren von historischen Fakten, ist das Moment der Männlichkeit. Weil diese Podcaster wie Daryl Cooper, und ich werde euch gleich noch andere nennen, betonen eine Ultramaskulinität und kämpfen gleichzeitig mit ihrem Geschichtsrevisionismus gegen den Verfall von Männlichkeit in Amerika. Deshalb muss es immer irgendwie um Muskeln, blutige Kämpfe, Dominanzverhalten und natürlich Misogynie gehen. Also Frauenverachtung im Großen. Und damit, mit diesen Themen, Geschichtsrevisionismus, Männlichkeit, Dominanzverhalten, Frauenverachtung und so weiter, macht man Big Money in den US und A. Eine Riesenzahl, Millionen von Menschen finden das großartig und super. Es gibt dann verschiedene Mixed Martial Arts Kämpfer, wie Jake Shields, der eben 800.000 Follower bei X hat. Und der behauptet, ich zitiere ihn wörtlich aus dem Artikel, ich glaube nicht, dass ein einziger Jude in einer Gaskammer gestorben ist. Auch hier, in dieser radikalsten Form einer Geschichtsfälschung, tritt er auf und kriegt dafür sozusagen viele Props von seinen Männlichkeit-Bros. Und all diese Männlichkeit-Bros, die diese Geschichte umschreiben, also diese die Geschichte generell umschreiben wollen, die diese Ideale der Männlichkeit haben, finden Hitler cool. Und das gilt auch für Bryce Mitchell, auch ein Mixed Martial Artist, der sagte, naja, Hitler ist schon ein ziemlich guter Mann gewesen. Also große Hitler-Verehrung, Judenfeindlichkeit, nicht nur Antisemitismus, sondern auch Antizionismus, den wir hier wieder erleben und salonfähig ist, ja. Und hier ist ein ganz wesentlicher Aspekt all dieser rechten Podcasts, es gibt wirklich ein großes Meer, ist, Expertenwissen als Herrschaftswissen zu bezeichnen und damit in Frage zu stellen. Zu sagen, dass alles offizielle Wissen sei eine Verzerrung der Wahrheit und der Slogan lautet, do your own research. Also einfach mal ein bisschen googeln, mach was raus und in dieser Make America Great Again Welt, in dieser Manosphäre, in der wir uns da bewegen, geht es immer wieder darum zu sagen, das, was offiziell als richtig gilt, als wahr gilt, ist problematisch. Das sind komische Narrative, die aufgestellt worden sind, die wir jetzt korrigieren müssen. Und wenn wir das sozusagen, das zunimmt, in Amerika ist das wahnsinnig salonfähig, dann fehlt oder verschwindet eine Basis von Wirklichkeitswahrnehmung, auf die man sich kollektiv einigen kann, weil sie objektiv ist, weil sie auf Fakten eingeht, weil sie erstmal sagt, okay, interpretiert Geschichte oder das ist noch was anderes, Geschichte zu interpretieren, aber leugnet die Fakten nicht. Ja, und das passiert gerade, dass die Architektur einer wahrheitsorientierten, faktenorientierten, objektorientierten Wirklichkeitswahrnehmung zusammenbricht und dadurch eben vor allem einem Neofaschismus Tür und Tor geöffnet wird und hier eine neue Form von Herrschaft, einer alternativer Medien, alternativer Perspektiven auf Wirklichkeit, die nur Herrschaftsinteresse hat, Machtinteressen hat und sagt, die, die mit mir sind, sind sozusagen auserwählt, die, die gegen uns sind, müssen vernichtet werden. Und das sieht man, letzter Satz, sehr deutlich bei den Jugendlichen, die jetzt hier als neue Nazizelle verhaftet worden sind, aufgeflogen sind. Es geht um den Kampf auf der Straße, es geht um die Vernichtung anderen Lebens. Schaut in die USA, wo zwei Vertreter der israelischen Regierung ermordet worden sind, Diplomaten ermordet worden sind und so weiter. Es geht also wirklich heute um die Vernichtung von Leben und von Menschen, gerade von denjenigen, die sagen, wir haben die wahre Wahrheit im Blick.
Markus, das ist natürlich, das hast du eine super wichtige Schlagzeile irgendwie rausgezogen. Nicht nur unsere Branche, Podcast, sondern tatsächlich was, womit ich mich in den letzten Monaten und Jahren viel auseinandergesetzt habe, weil das teilweise aus verschiedenen Popkulturbereichen kommt, die ich auch verfolgt habe. Also ich habe schon immer viel Podcasts gehört. Es gibt bestimmte Stand-up-Comedy-Programme, die ich unterhaltsam finde, wo ich dann auch die Podcasts eben verfolge. Und bei Joe Rogan, den du jetzt gerade auch erwähnt hast, unter anderem, läuft das eben alles zusammen. Und dazu will ich auch ein paar Sachen erzählen, weil ich das irgendwie so direkt verfolgt habe in letzter Zeit. Also ja, mit der Trump-Administration fängt das alles an. Fast alle, muss man sagen, die in diese Narrative verfallen von autoritärem Verhalten, neuem rechten Denken, egal was es ist, Frauenfeindlichkeit und so weiter, sind in den USA fast alles Trump-Anhänger, harte Trumpisten sozusagen, der auch immer anders eingeordnet wird als konservativ bezeichnet wird, als weiter rechts. Er wird nie als mit faschistischen Tendenzen oder autoritär wirklich eingeordnet und ausgesprochen. Wobei man natürlich all die Sachen, also das ist so die Grundlage, finde ich, gerade wenn man über diesen USA-Diskurs spricht, so, was macht Trump? Er verachtet demokratische Institutionen, will Wahlen delegitimieren, er hat eine nationalistische ausgrenzende Rhetorik, er ist gewaltverherrlichend, hat sogar Aufrufe zur Gewalt gestartet, er steht auf diese Personenkult, autoritäre Selbstinszenierung, er zersetzt, was du gesagt hast, diesen Wahrheitsbegriff in der Regierung, in dem Amt des POTUS sozusagen. Es geht sogar um die Instrumentalisierung von Religion und Symbolik, Law and Order, Ästhetik, all das. Und man kann das jetzt illiberale Demokratie nennen, Rechtspopulismus, autoritären Nationalismus, wie auch immer. Auf jeden Fall sind die alle schon mal in Team Trump. Das finde ich schon mal sehr gefährlich. Und die Beobachtung, die ich teilen kann, ist, dass wahnsinnig viele Leute, die tendenziell oder traditionell aus anderen Milieus kommen, nämlich Künstler, Schauspieler, Musiker, Comedians, die sich dort plötzlich als Trumpisten wiederfinden und dann mit den Waffen der Kultur- und Kreativindustrie, nämlich Humor, Witz, cooler Inszenierung, schillernden Persönlichkeiten und so, aber plötzlich diese autoritär-nationalistischen Sachen vertreten. Und das finde ich extrem gefährlich auch. Und lass uns bei Joe Rogan bleiben. Ich verfolge den schon eine ganze Weile und der hat, finde ich, eine ganz besonders toxische Mischung und ein Narrativ, weil er ist ja so ein super harter Kerl. Also so inszeniert er sich. Er ist super durchtrainiert mit seinen Mitte 50, zeigt das immer, gibt Ernährungstipps, Fitnesstipps, kommt ja aus nicht nur Stand-Up-Comedy, sondern diesen Mixed Martial Art Kämpfen. Und so hart seine Schale ist, umso schlaffer ist der Kern, weil diese Haltungslosigkeit ist sein Rezept, das sagt er auch immer wieder. Er kann nichts dafür, er stellt nur die Fragen, er ist nur 360 Grad neugierig. So entschuldigt er sich immer, kuratiert natürlich trotzdem, wer die Bühne, und du hast von den Millionen Hörerinnen gesprochen, er gibt diese Bühne total toxischen, gefährlichen, verblödeten Leuten, muss man ganz klar so sagen. Und das ist, finde ich, auch dieses Gefährliche, dass diese Leute die Reichweite haben, weil er ist irgendwie natürlich ein Fitnessvorbild, Ernährung, er hat die Disziplin drauf, so klassische, in Anführungsstrichen, toxisch-männliche Eigenschaften, die trägt er vor sich her und ist wahnsinnig stolz drauf, von Bogenschießen über Autotune, also alle Scheiße, Joe Rogan ist natürlich Experte dafür. Und gleichzeitig kann er aber immer die Hände heben und sagt, aber er kommt ja aus Comedy. Das heißt, er spricht hier nur mit Leuten, er ist nur neugierig und wenn es mal eng wird, argumentativ, dann ist es im Zweifelsfall eben ein Bit. Und das, als du den Artikel benannt hast und geschickt hast, habe ich nochmal reingeguckt. Ich will zwei Beispiele nennen, die mir in der letzten Woche, glaube ich, sogar auffielen. Es gibt zwei Beispiele. Einmal war der sehr, sehr berühmte Comedian Tom Segura auch bei Joe Rogan. Das war letzte Woche und da sprachen die auch über den von uns auch besprochenen Kanye West Song. Ich habe sehr aufmerksam zugehört. Das erste, was die beiden besprochen haben, war, Kanye West als außerordentlichen Künstler und Genie zu loben. Damit ging die kritische Auseinandersetzung mit diesem Haha-Song eigentlich los. Und dann eiern sie so ein bisschen rum, fragen sich ganz Rogan-Manier eigentlich nur, was er jetzt mit dem Geld und den Sponsorings hat, wie er das macht mit seinen Frauen, seinen Häusern, seinen Autos. Und das Schlimmste, was die beiden sich im Dialog vor 14 Millionen Menschen vorstellen können, ist, dass jemand vielleicht diese Parole haha nachspricht. Weiter reicht leider ihre Comedian-Fantasie nicht, warum das gefährlich ist. Und ganz besonders interessant fand ich, es gibt einen Comedian, der auch offen bi oder homosexuell ist, das weiß ich nicht genau, Tony Hinchcliffe, total berühmtes Format, Kill Tony heißt das, kennt jeder. Und der hat auf einer Trump-Rally gesprochen, als erster. Und das ist, finde, das haben wir jetzt verpasst durch unsere Pause, aber das für sich genommen ist schon ein super spannender Case. Der hat diese Rally eröffnet, wahnsinnig viele junge Leute auch gezogen und hat direkt angefangen mit einem rassistischen Witz. Er hat über irgendeine Müllinsel im Pazifik gesprochen und dann war die Punchline Puerto Rico. Und damit bedient er natürlich komplett Trumps Narrative von Isolationismus, Rassismus und so weiter. Aber er hat dann sechs Tage die Schlagzeilen dominiert als Comedian und kann natürlich immer die Schulter zucken und sagen, Leute, also bitte, ich bin Comedian, wenn ihr meine Punchline nicht versteht. Und diese Scheinnaivität finde ich so gefährlich und so evil irgendwie. Deswegen, ja, ich finde auch, das ist was, wo man sehr großen Acht drauf legen muss. Ich meine, wir haben als Publikum natürlich immer die Möglichkeit, im Zweifel auch einfach abzuschalten.
Oder, wie wir beide das jetzt machen werden, in uns zu kehren, dem Glauben uns zuzuwenden, nach Italien zu gehen und uns mit Papst Leo dem 14. zu beschäftigen. Oder, Marc?
Genau so ist es. Aber bitte, Markus, enter through the gift shop.
Was noch gesagt werden muss. Letzte Worte.
Liebe Fugis, ich habe euch auch eine FAZ-Schlagzeile mitgebracht, der Artikel von Matthias Rüb vom 19.05. Ich zitiere: Papst Leo ist der neue Star im Souvenirshop. Die Kurzfassung des Artikels: Es geht darum, dass nach der Wahl von Papst Leo dem 14. der Verkauf religiöser Souvenirs in Rom floriert. Denn wenn offizielle Devotionale mit dem Bild des neuen Papstes noch auf sich warten lassen, während Produkte mit Papst Franziskus nach wie vor total gefragt sind, vor allen Dingen Rosenkränze und Kalender erleben vor allen Dingen mit Papst Johannes Paul II. Als Symbolfigur einen richtigen Verkaufsboom. Es gibt erste Artikel mit dem Konterfei von Leo, Postkarten mit Gebeten oder Bildchen. Ich dachte da direkt an irgendwie so Quartetttauschkarten oder sowas. Es gibt Tassen, Magnete, lizenzierte Fanartikel, Folgen, alles. Es gibt sogar inoffizielle Raubkopien, T-Shirts mit Habemus Papam. Total spannender Markt, finde ich. Nichtsdestotrotz, das heilige Jahr 2025 bringt also Millionen Pilger nach Rom und das Geschäft mit den Devotionalien wird natürlich sehr, sehr kräftig angekurbelt. Das heißt, für uns ist natürlich die Frage, Markus, wie finden wir dort Gold? Wie gehen wir damit um? Also ich finde erstmal nur, das muss man klar sagen, Kritik an all dem. Ich finde, der Artikel ist eine recht harmlose Reportage über das Andenken und alles rund um den neuen Papst, ist aber, wenn man genauer hinschaut, irgendwie schon so eine bizarre Verbindung aus Kultur, Konsum und, das ist mein Fachgebiet, auch Markenlogik. Der Artikel beschreibt total im Detail, wie der Petersplatz so eine Verkaufsfläche geworden ist. Geweiht nicht vom Heiligen Geist in dem Fall, sondern vom Vatikan per Lizenzfreigaben. Der Papst ist also Souvenirstar. Ist der Glaube also jetzt eine weitere Produktlinie, müssen wir uns fragen. Dieses heilige Spektakel kann man als gegeben hinnehmen. Dahinter steckt aber, finde ich, ein total problematischer Materialkult. Den finden wir in allen Bereichen des Lebens. Ist natürlich die Frage, wie ernst man das nimmt, ob man der Religion eine besondere Verantwortung überträgt oder einfach nur sagt, hey, ihr habt ein neues geistliches Oberhaupt, das ist auch eine neue Markteröffnung für uns. Oder ist das ein folkloristischer Nebeneffekt? All das muss man sich natürlich fragen. Das wird hier auf jeden Fall als Hinwendung zur Tradition verkauft. Es gibt eine rote Mozzetta, goldene Stola, barocke Symbolik. Das dient aber vor allen Dingen einer Verwertbarkeit, einer ökonomischen Verwertbarkeit. Da wird Glaube irgendwie zu einem Bühnenbild. Das Heilige wird eher zu so einer Art Verkaufsargument. Und wer jetzt so einen kitschigen Wahnwelt noch Transzendenz sucht, der muss sehr, sehr tief graben, findet aber meistens eben nur Fake-T-Shirts und Porzellan. Der Papst ist eine Merchandise-Show und irgendwie ein Spiegel auch dafür, wie sich in institutionalisierten Religionen ja von den ursprünglichen Botschaften entfernt. Und deswegen gibt es weder Demut vor der Religion noch eine spirituelle Auseinandersetzung. Es gibt eher sowas wie das ewige Leben als Limited Edition Produkt. Und deswegen mein Appell, weil ich sehe hier schon wieder eine Parallele eigentlich zur Kreativindustrie. Ne? Geht es hier um Verkaufszahlen? Geht es hier um die Message der Marke, mal so gesagt? Für mich gilt das Gleiche wie in allen Industrien. Haltung schlägt Hype.
Finde ich sehr gut und wir sehen sehr schön an dem Beispiel, dass die katholische Kirche und der Kapitalismus Schulter an Schulter, Arm in Arm marschieren, dass man darauf setzt, die Gläubigen abzuschöpfen, was früher der Ablassbrief war, sind jetzt die Devotionalien. Ich bin ja ein großer Rom-Fan, wie du weißt, und ich bin in einen dieser großen Läden nicht hineingekommen, weil man mir nicht glaubte, dass ich ein christliches Gewand erwerben wolle. Für mich blieb nur der Devotionalien Shop und da bist du ja dabei, dass immer so, kannst noch ein bisschen mehr sein, kannst noch eine Figürchen mehr sein, Kalenderchen mehr sein und so weiter, und das zeigt der katholische Glauben als Verkaufsshow, wo es im Endeffekt einfach ein Musterbeispiel für das ist, was eine spätkapitalistische oder heute eine neoliberale Gesellschaft ist und wie man aus dem, was vielleicht einen Mehrwert hat, ja, egal welche Form von Alltagsspiritualität oder einfach nur ein Mehrwert oder was Dekoratives mehr, man sozusagen Sinn verkaufen kann, Sinn feilbieten kann und nichts anderes ist das. Von daher einfach mal vielleicht in so einen Laden gehen und alles runterschmeißen und sagen, hoppla, der Glauben wird es schon richten. Aber ich glaube, ich bin zu zynisch, es sind fast Fake News, die ich hier verbreite. Das wollen wir nicht, mein Lieber, oder?
Markus, mein Lieber, wenn wir schon nicht an die Kirche oder ihr Merchandise glauben, woran glauben wir denn dann? Viele glauben ja gerade an AI. Warum das vielleicht andere Probleme nach sich zieht, ich glaube, dazu kannst du uns was erzählen.
Ich glaube, und ich frage dazu Elon Musk.
Bah.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
So, ihr Lieben, letztes Thema heute und ihr merkt, Marc und ich haben in dieser Woche die gleiche Zeitung am gleichen Tag gelesen, nämlich die FAZ, aber das haben wir tatsächlich unabhängig voneinander gemacht und wir sind wieder am 19. Mai, ein kleiner Kommentar von Michael Hahnfeld in der FAZ lautet: Fake News am laufenden Band, Elon Musks KI Grok. Kannte ich nicht auch vor der Lektüre dieses Artikels. Und Grok selbst ist für Hahnefeld, das sehr schön auf den Punkt gebracht, eine Produktionsstätte, eine digitale Produktionsstätte von Fake News und Fake History. In die Diskussion gekommen ist, dass Grok einerseits leugnete, dass der Völkermord an 6 Millionen Jüdinnen sowie Millionen weiterer Opfer, darunter Roma, Homosexuelle, politische Dissidenten, Menschen mit Behinderung, durch das nationalsozialistische Deutschland und seine Kollaborateure während des Zweiten Weltkrieges einfach nicht stattgefunden habe. Zudem müsse man ohne Primärbeweise solche Zahlen bezweifeln. Und naja, man sollte schon genau mal hinschauen, weil solche Themen könnten für politische Narrative manipuliert werden. Aussage von Grok wurde dann geändert, also dann wurden korrekte Daten angegeben und auf die Frage, naja, warum stand das denn da, wie kommt denn Grok darauf, hat die Firma XAI, die Grok produzieren, gesagt, das war ein abtrünniger Mitarbeiter natürlich, der das zu verantworten habe. Und so zieht sich verschwörungstheoretische Narrativ auch bei Grok durch, nämlich es ging um den in Südafrika angeblich begangenen Völkermord an Weißen. Und das ist natürlich ein Narrativ, dass jemand, also wie Elon Musk, der aus Südafrika stammt, aber eben auch Donald Trump ganz intensiv verbreiten. Und so ist die Debatte darüber neu entbrannt. Kann die KI lügen? Kann die KI Fake News verbreiten? Das kann doch gar nicht sein, weil sie eigentlich sich nur auf das bezieht, was es im Internet an Datensätzen gibt, also an gesprochenen, an geschriebenen Sätzen und so weiter, wird hier durch diesen Fall von Grok auf ein neues Niveau gebracht, das natürlich diejenigen, die AI programmieren, aufsetzen und so weiter, tendenziöse Perspektiven, geschichtsfälschende Perspektiven und so weiter einbringen können. Wenn das auffällt gerade, dann wird es so peinlich, so unglaubwürdig, mit weiteren Fake News versehen, der abtrünnige Mitarbeiter, den es natürlich gegeben hat, versehen, völlig unglaubwürdig. Aber es zeigt einen Trend und zwar zu einer Normalisierung einer alternativen Wirklichkeitskonstruktion, die nur dazu dient, eben Machtpositionen zu sichern und bestehende Macht, denjenigen, die Machtpositionen innehaben beziehungsweise an die Macht wollen, die denen im Wege stehen, zum Einsturz zu bringen und eine neue Normalisierung alternativer Fakten in der Welt zu etablieren.
Absolut, mein Lieber. Ja, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen wieder, wenn wir über KI diskutieren. Du weißt, ich arbeite total viel damit, natürlich im Bereich Design, Kommunikation, Videografie und so. Da geht es weniger um Fakten. Nichtsdestotrotz behalte ich natürlich diesen ganzen Markt im Blick und muss sagen, das habe ich in mehreren anderen Artikeln mittlerweile auch gefunden. Es gibt die Tendenz, dass diese, weil sie eben selbstlernende, geschlossene Systeme sind, sogenannte Blackboxen, wo du dann auch nicht reinschauen kannst und unter uns selbstverständlich auch nicht sagen kannst, ob ein einzelner Mitarbeiter für einen Fakt zuständig ist, voll der PR-Notausgang. Aber anyway, es gibt immer mehr Fehler. Also auch gerade ChatGPT, was ja wirklich so von den mitunter den meisten genutzt wird, was wahnsinnig bekannt ist, wirklich mittlerweile so viele Fake News, falsche Fakten und so weiter reinbringt und das natürlich sich immer iteriert, sich steigert durch jede falsch generierte, produzierte Nachricht davon sozusagen. Deswegen, wenn eine KI den Holocaust relativiert, ist das in meinen Augen aber gar kein simpler Fehler, sondern das ist ein alarmierender Beweis dafür, wie gefährlich eben genau diese schlecht moderierten Systeme sein können. Das XAI, habe ich gerade schon gesagt, diese Schuld jetzt irgendeinem Mitarbeiter gibt, ist totaler PR-Bullshit, meiner Meinung nach. Das kannst du unmöglich sagen, ob jemand einen Fake News in so einen Algorithmus eingespeist hat. Wer eine KI baut, trägt meiner Meinung nach die volle Verantwortung auch für die Aussagen. Gerade bei historischen Fakten und moralischen Grundpfeilern. Es geht nicht um eine Prognose von 2080 oder sowas, was da passiert, sondern das ist, wie du schon richtig angedeutet hast, das ist Geschichtsrevisionismus oder einfach Fake News. Und dass Grok jetzt eben nicht glaubwürdig sei, das sagt nicht Elon Musk, sondern der Konzern xAI selbst. Und das, finde ich, ist vielleicht die ehrlichste Aussage an dieser ganzen Farce.
Mir bleibt nur noch zu sagen, seid nicht Christian Lindner. Digitalisierung first, Bedenken second, bleibt kritisch.
Liebe Fugis, das waren unsere vier Themen für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten etwas Gold in diesen Fugen für euch schürfen. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Wir sind nächsten Samstag wieder für euch da. Wir starten direkt in einen Mai mit 5 goldenen Samstagen. Wir freuen uns und sind nächste Woche wieder mit spannenden Themen an eurem Brunch-Frühstückstisch für euch da.
Bleibt golden und sucht das Gold in den Ritzen der Wirklichkeit.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.